Robert, Robert, komm doch schnell mal her.
Was ist denn?
Auf der Straße, da kommt ein Wagen, ein Sportwagen. Das muss ja sein.
Aber warum zum Teufel sprichst du denn so leise? Im Wagen von der Straße her kann er uns doch nicht hören.
Ja, das stimmt. Der Wagen bleibt stehen. Das ist er bestimmt.
Nun ja, wenn das ist, was ist da ungewöhnlich? Er hatte angekündigt, dass er am Nachmittag ankommt.
Ja, das stimmt. Er steigt aus dem Wagen.
Soll er ihn etwa hiermit hereinbringen?
Er geht den Kofferraum aufmachen. Er hat einen Koffer.
Aber Schätzchen, wenn man irgendwo einen Monat Ferien machen will, kommt's schon vor, dass man einen Koffer bei sich hat. Das ist doch ganz normal. Komm, lass den Vorhang wieder fallen. Was macht denn das für einen Eindruck, wenn er sieht, dass du ihn so belauerst?
Ich weiß gern, mit wem ich es zu tun habe.
Das wirst du wissen, sobald er hereinkommt. Ihn bloß durchs Fenster zu beobachten, genügt nicht.
Mein erster Eindruck trügt mich nie. Du hast es ja gesehen, bei der Kleinen habe ich mich auch nicht getäuscht.
Und welchen Eindruck macht er auf dich?
Er sieht nicht so aus wie seine Schrift. Er ist größer.
Ach.
Er ist brünett. Er ist ein großer Brünetter.
Gut. Jetzt, wo du deinen Eindruck gewonnen hast, möchte ich wirklich, dass du den Vorhang wieder fallen lässt.
Er kommt aufs Haus zu. Er ist gleich da.
Dann setz dich irgendwo hin oder geh in die Küche. Aber steh nicht länger da und bespitzle ihn. Mach ein ganz natürliches Gesicht.
Ja, eben. Wenn ich ihn beobachte, mache ich ein ganz natürliches Gesicht. Wenn man einen Fremden in einem einsamen Haus wie unserem ein Zimmer vermietet, ist es nur natürlich, dass man ihn beobachtet.
So, sei doch still, sonst hört er dich noch. Geh nicht gleich aufmachen. Du so, als ob du aus der Küche kommst. Ich werde so tun, als ob ich aus dem Zimmer komme.
Oh la la.
Tun wir ganz selbstverständlich.
Ja, sofort.
Madame Chambon, Philippe Cerisier.
Monsieur Cerisier, was für eine Überraschung. Chérie.
Ja?
Monsieur Cerisier ist da.
Monsieur Cerisier, na so was. Was für eine Überraschung.
Haben Sie denn meinen Brief nicht erhalten?
Oh, doch, doch, doch.
Ich habe Ihnen doch mitgeteilt, dass ich heute Nachmittag eintreffe.
Ja, ja.
Ah, dann ist ja gut. Als ich Sie so überrascht sah, habe ich schon einen Augenblick befürchtet.
Nein, nein, nur, wir haben Sie nicht zu früh erwartet, aber...
Mein Gott, störe ich Sie etwa?
Durchaus nicht. Meine Frau war in der Küche und las und ich war in meinem Zimmer und bügelte.
Wir haben schon ein bisschen auf Ihre Ankunft gewartet.
Yvonne!
Was denn, Chérie? Monsieur Cerisier wird es bestimmt verstehen, nicht wahr?
Aber selbstverständlich, Madame.
Einen Fremden bei sich aufnehmen, das ist... Mir fällt das Wort nicht ein, aber das ist es.
Glauben Sie mir, ich verstehe sehr gut. Und glauben Sie mir auch, ich werde kein zu unbequemer Mieter sein.
Das wollte ich nicht sagen.
Dann sage gar nichts mehr, bitte. Sie müssen meine Frau entschuldigen, Monsieur. Seitdem wir hier in diesem verlassenen Winkel leben, sehen wir kaum noch jemanden. Wir haben ein bisschen den Sinn für gesellschaftlichen Kontakt verloren.
Eigentlich habe ich nie welchen gehabt.
Seien Sie ohne Sorge. Wenn ich gesellschaftlichen Kontakt suchen würde, würde ich meine Ferien nicht hier verbringen wollen. Was mich an Ihrer Anzeige und dann auch an Ihrem Brief verführt hat, das war gerade Ihre Schilderung, wie einsam und ruhig Ihr Besitz liegt. Sie wissen, was das bedeutet, das ganze Jahr in einer Stadt wie Paris zu leben. Ich brauche Ruhe, Schweigen, Einsamkeit.
Was finden Sie hier über genug? Wie Sie wissen, ist die nächste Ortschaft 3 Kilometer weit weg und wir liegen abseits von jeder Überlandstraße.
Keine anderen Laute als der Gesang der Vögel, das Rauschen des Windes, das Plätschern des Baches, das Schwirren der Blätter, das Summen der Insekten, das Knirschen
der... Kurz, man hört nichts. Und die Nachbarschaft, während ihres Aufenthalts, werden Sie praktisch nur uns zwei sehen. Und unseren anderen Mieter.
Sie haben noch einen anderen Mieter? Ich hatte es so verstanden, dass ich hier allein wäre. Ich meine, allein mit Ihnen.
Tut mir schrecklich leid, aber ich hielt das nicht für weiter wichtig. Aber der Unterhalt eines Anwesens mit Park, wie wir es haben, der kommt teuer. Daher vermieten wir im Sommer die beiden Zimmer im Obergeschoss. Und dafür können wir dringend notwendige Reparaturen vornehmen.
Und wer ist Ihr anderer Mieter?
Ein junges Mädchen. Wenn Sie sie sehen, werden Sie beruhigt sein. Sie wird Sie bestimmt nicht stören. Sie ist sehr bescheiden, sehr still, sehr anständig, sehr eigen.
Und prima gebaut.
Hör mal, Robert.
Macht nichts. Zurzeit bin ich ein wenig weiberscheu.
Das kenne ich.
Dieses junge Mädchen, Ist sie schon lange hier?
14 Tage ungefähr. Warum?
Ach, nichts weiter. Nichts weiter.
Nun, was hältst du von ihm?
Er sieht recht ordentlich aus. Und er hat einen guten Geschmack. Er hat sein Zimmer sehr hübsch gefunden, sehr gut eingerichtet. Er ist sehr korrekt. Er hat mir die ganze Miete im Voraus bezahlt.
Ein junger Mann, gut aussehend, der sich hier vergräbt, das ist merkwürdig.
Er hat mir noch einmal gesagt, er hat Sehnsucht nach der Natur. Und Sehnsucht nach der Natur ist doch was Natürliches.
Trotzdem. Unbekannt ins Haus nehmen, das ist nicht klug.
Du bist zu misstrauisch. Ich habe dir doch gesagt, mein erster Eindruck täuscht mich nie. Und er sieht sehr gutherzig, völlig harmlos aus.
Aussehen tut er jedenfalls so.
Wenn du solche Befürchtungen hattest, Fremde ins Haus zu lassen, hätten wir nicht vermieten sollen.
Das ist allein deine Idee gewesen, mein Schätzchen.
Bei den Unkosten, die wir haben, hätten wir nicht anders durchkommen können.
Ja, sicher, trotzdem. Was weiß ich schon von dem Jungen da? Nicht einmal sein Beruf.
Du brauchst dich nur über ihn zu erkundigen.
In Paris? Von hier aus? Da sehe ich nicht wie.
Bitte ihn doch um seine Kennkarte.
Ja, ich habe mich nicht getraut. So peinlich.
Von der Kleinen hast du sie ja auch verlangt.
Ja, eben, die Kleine, die ist klein. Bei einem jungen Mädchen ist das nicht das Gleiche. Da hat man mehr Autorität. Aber so ein großer Bursche, den Anschein erwecken, als ob man ihm nicht traut.
Man vermietet ihm ein Zimmer. Man verlangt seine Kennkarte. Das ist keine Beleidigung. Das ist in allen Hotels üblich.
Wir sind kein Hotel. Außerdem weiß seine Kennkarte gar nichts. Wer unter falschem Namen auftritt, hat immer eine echte Kennkarte.
Also was, Robert? Sollen wir ihm sagen, er soll wieder gehen und wir zahlen ihm seine Miete zurück?
Aber nein, nein. Wir müssen ihn nur ein bisschen im Auge behalten. Das ist alles unauffällig. Mit Takt.
Ach, Monsieur Cerisier, schon eingerichtet?
Ich habe nicht viel Garderobe mitgebracht.
Einen Smoking zum Abendessen brauchen Sie hier auch nicht. Wir machen keine Umstände, wie man so sagt. Und wenn Sie irgendetwas benötigen, zögern Sie nicht, uns danach zu fragen. Dazu sind wir da.
Vielen Dank. Sehr nett von Ihnen.
Wenn Sie Ausflüge in die Umgebung machen wollen, können wir Sie in jeder Hinsicht beraten.
Ich habe nicht die Absicht, irgendeinen Ausflug zu unternehmen.
Ach nein? Sie haben recht. Es gibt hier auch nichts zu sehen.
Ich denke, ich werde mich an Spaziergänge in Ihrem herrlichen Park halten.
Ausgezeichnet. Mein Mann wird begeistert sein. So kann er Sie leichter beobachten. Ob Sie ihn gleich sehen wollen, den Park?
Sehr gern. Ich kam gerade dazu herunter.
Kommen Sie. Ich werde ihn Ihnen zeigen.
Machen Sie sich ja keine Mühe.
Das macht mir überhaupt keine Mühe. Erlauben Sie, dass ich vorgehe. Ja. Nur, damit Sie mir folgen können. Nun, wie finden Sie ihn?
Wunderbar. Dieses herrliche Grün, diese Blumen, diese Schmetterlinge.
Und spüren Sie, wie gut die Luft ist.
Oh ja, sie ist hervorragend.
Hier ist die Gartenlaube, in der wir zu Mittag essen.
Reizend.
Hinter diesem Mäuerchen ist unser Gemüse- und Obstgarten. Und da hinten der Hühnerhof. Alles Obst, Gemüse, Eier, Geflügel, alles, was Sie essen werden, kommt von da.
Die Hallen von Paris en Miniature.
Ja. Und da drüben an die Mauer zum Garten gelehnt, sehen Sie einen kleinen Pavillon mit Tisch, Stühlen und einer Bank. Aus Weidengeflecht. Man kann da im Schatten ausruhen. Man kann da auch arbeiten.
Ich bin nicht zum Arbeiten hier.
Vielleicht haben Sie ein paar Briefe zu schreiben. An Ihre Familie.
Ich habe keine Familie, an die ich schreiben könnte.
Ein paar Postkarten? An Freunde?
Ich habe keine Freunde.
An Kollegen im Büro, falls Sie in einem Büro arbeiten, aber ich will nicht indiskret sein.
Ich arbeite nicht in einem Büro.
An Geschäftsbeziehungen, wenn Sie im Geschäftsleben stehen. Natürlich, das geht mich nichts an, aber...
Ich stehe nicht im Geschäftsleben. Aber da im Pavillon, da ist jemand.
Wie bitte? Ach ja, ja, das ist unsere kleine Mieterin. Sie sitzt oft hier und liest. Kommen Sie, ich werde sie Ihnen vorstellen.
Oh, das eilt nicht. Sie können uns beim Abendessen vorstellen.
Wie Sie mögen, Monsieur Cerisier. Ich wollte ja nicht... Ah, zu spät. Sie hat uns gesehen. Guten Abend, Mademoiselle.
Guten Abend, Madame Chambarin.
Jetzt muss ich Sie schon bekannt machen, sonst wäre es unhöflich. Sie werden sehen, sie ist reizend. Hm? Ich habe unserem neuen Mieter gerade den Park gezeigt. Also ich weiß nie, ob man den Herrn zuerst vorstellt und die junge Dame danach oder umgekehrt. Na, also kurz. Monsieur Philippe Srisier aus Paris, Mademoiselle Véronique Villemur aus Rouen.
Mademoiselle?
Monsieur?
Entschuldigen Sie, wir haben Sie in Ihrer Lektüre unterbrochen.
Durchaus nicht. Es macht nichts.
Oh! Mein Gott, es ist Zeit, dass ich mich ums Abendessen kümmere. Entschuldigen Sie, ich muss gehen. Bis nachher.
Und schon ist sie weg. Sie scheint sehr nett zu sein.
Sehr.
Er scheint auch sehr nett zu sein.
Sehr.
Sie scheinen alle beide sehr nett zu sein.
Ja, sehr.
Der Park ist sehr schön.
Sehr.
Das Haus ist auch sehr schön.
Sehr.
Sie sind alle beide sehr schön.
Ja, sehr.
Es scheint sehr ruhig hier zu sein.
Sehr.
Die Luft scheint sehr gut zu sein.
Ja, sehr.
Also, dann überlasse ich Sie wieder Ihrer Lektüre.
Ich habe genug gelesen für heute.
Darf ich mal sehen? Education sentimentale. Ach, Sie lieben Flaubert?
Sehr.
Komisch. Ich auch.
Es gibt bestimmt noch mehr Leute, die Flaubert lieben.
Nein, ich wollte sagen, es ist selten, dass ein junges Mädchen Flaubert schätzt.
Ich sehe nicht, warum.
Er ist mehr ein Schriftsteller für Männer. Ah, jetzt verstehe ich, warum Sie Flaubert so lieben.
Und warum?
Bei der Vorstellung vorhin. Habe ich da richtig gehört? Sie sind aus Rouen.
Ja, stimmt.
Flaubert ist ein Landsmann von Ihnen.
Das wäre kein ausreichender Grund. Corneille ist auch ein Landsmann von mir und ich mag ihn nicht.
Entschieden, Sie werfen die herkömmlichen Vorstellungen über den Haufen.
Ganz nach Flaubert.
Ich habe beide Geburtshäuser besucht. Das von Corneille ist in der Rue de la Pied.
Sie kennen Rouen?
Ja. Wir sind dort gewesen. Ich bin mehrfach dort gewesen. Die große Turmuhr, der alte Markt. Die Kathedrale, der Justizpalast, die Église Saint-Maclou, der Tour Jeanne d'Arc.
Guten Tag, Mademoiselle. Ich bin es schon wieder.
Störe ich Sie auch nicht?
Aber nein, gar nicht. Der Pavillon ist ja nicht mein Eigentum.
Wieder vertieft in die Erziehung des Herzens? Seit 3 Tagen?
Ich lese sehr langsam.
Die Erziehung des Herzens verlangt Zeit, selbst wenn sie nicht von Flaubert ist.
Tatsächlich.
Bleiben Sie noch lange hier?
Bis Ende des Monats.
Und Sie haben hier Ihre ganzen Ferien zugebracht?
Ja. Wundert Sie das?
Ein wenig schon. Ein junges Mädchen wie Sie?
Was verstehen Sie unter einem jungen Mädchen wie ich?
Nun ja, hübsch. Kultiviert. Entschuldigen Sie.
Entschuldigen Sie sich nicht. Es ist nett von Ihnen.
Sich hier vergraben, in diesem verlassenen Winkel.
Und Sie?
Wie? Ich?
Ich könnte Ihnen die Frage zurückgeben. Ein junger Mann wie Sie sich hier vergraben?
Was verstehen Sie unter einem jungen Mann wie ich?
Verstehen Sie darunter, was Sie wollen. Ich kann Ihnen die Frage zurückgeben, nicht die Komplimente.
Also Antwort auf die Frage. Ich bin hier, weil ich die Einsamkeit liebe und weil ich sie dringend nötig habe. Das ist alles.
Und ich? Ich habe die Einsamkeit dringend nötig und ich liebe die Einsamkeit. Das ist auch alles.
Sind Sie zufällig ein bisschen menschenscheu?
Ein bisschen. Sie auch, nicht?
Und ich wette, dass Sie die ersten Stunden des Nachmittags nach dem Essen nicht mögen.
Ich hasse Sie. Sie bereiten mir ein Gefühl der Beklemmung. Aber wie haben Sie das erraten?
Ich mag Sie nämlich auch nicht. Und Sie brauchen viel Schlaf.
10 Stunden. Jede Nacht.
Ich auch. 10 Stunden. Und ich muss noch ein wenig lesen, bevor ich einschlafe.
Ich auch.
Und dabei eine Zigarette. Ich möchte keine übereilten Schlüsse ziehen, aber ich frage mich, ob wir nicht einen sehr ähnlichen Geschmack haben.
Das habe ich mich gerade eben auch gefragt.
Den gleichen Geschmack. Sie sind goldig.
Der Junge da gefällt mir. Man kann nicht jede Nacht 10 Stunden schlafen und ein böser Mensch sein.
Vielleicht bahnt sich da etwas an unter unserem Dach. Sie erinnern mich an uns beide, als wir uns kennengelernt haben. Da hatten wir auch entdeckt, dass wir den gleichen Geschmack haben.
Ja, aber nicht den gleichen wie Sie. Wir, mein Schätzchen, wir haben keine Zigarette geraucht vor dem Einschlafen.
Robert, es ist so rührend zu sehen, wie zwei Menschen sich entdecken, wie sie lernen, sich zu kennen. Vor allem zwei junge Menschen wie die beiden. So nett, so lieb, so sympathisch.
Hallo, hallo? Ja, Mademoiselle, ganz recht, hier ist Paris. Hallo? Oh, dieses Telefon. Hallo, ja, Mademoiselle, ganz recht, hier ist die Kriminalpolizei. Hallo? Nein, Mademoiselle, ich bleibe am Apparat. Hallo? Ja, Mademoiselle, ganz recht, ich bin Kommissar Thomas. Ein Anruf aus Morbihan? Ja, Mademoiselle, das ist für mich. Hallo? Aber ja, ich bleibe am Apparat. Warum soll ich denn auflegen, wo es für mich ist? Hallo? Und dieses Telefon. Hallo, ja? Ach, endlich, Sie sind es. Wie? Ja, ich weiß, dass Sie mich von dort aus anrufen. Was? Sie sind auf der Post? Ich weiß schon, das Mädchen konnte sich nicht entschließen, mir die Leitung durchzugeben. Wie? Ich schreie laut? Ich schreie laut, weil ich Sie so schlecht verstehe. Gut. Also, wie macht es sich? Haben Sie Bekanntschaft geschlossen? Sehr gut. Keine Schwierigkeit. Sehr gut. Sie haben die Angel ausgeworfen. Schon? Bravo. Und es wird angebissen? Ja, sicher, man braucht Zeit. Aber wenn es gut begonnen hat, lassen Sie es nicht wieder erkalten. Und wenn Sie sicher sind, dass der Fisch angebissen hat, lassen Sie nicht mehr los. Aber vor allem Vorsicht. Machen Sie nichts zu schnell, sonst beißt der Fisch die Schnur durch und haut mit dem Köder ab. Und unterbrechen Sie doch nicht. Hallo? Und dieses Telefon. Hallo? Ah, da sind Sie ja wieder. Ich dachte, man hätte uns unterbrochen. Ja, also ich muss Ihnen noch einmal sagen, es ist eine ganz heikle Mission. Und nicht sehr orthodox. Ich weiß nicht, ob Sie höheren Ortes sehr geschätzt wird. Ich habe Sie auf meine Kappe genommen, ohne denen etwas zu sagen. Und weil ich Ihre Geschicklichkeit kenne und Ihre Verführungsgabe. Darum habe ich sie Ihnen anvertraut. Was? Nun, keine falsche Bescheidenheit. Sie spielen Komödie wie kein anderer. Aber forcieren Sie Ihr Talent nicht. Übertreiben Sie nichts. Vor allem natürlich bleiben. Gehen Sie behutsam vor, mit Fingerspitzengefühl und Psychologie. Sie wandeln auf der Schneide des Rasiermessers. Also gehen Sie auf Zehenspitzen. Der geringste Fehltritt und alles ist hin. Und so einen Dreh macht man nicht zweimal. Wie? Natürlich vertraue ich Ihnen. Ja, ganz recht. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Aber lassen Sie sich nicht erwischen, wenn Sie zu oft zur Post gehen, telefonieren. Also, ich verlasse mich auf Sie. Viel Glück und Petri Heil!
Ah, Mademoiselle. Endlich. Ich fing schon an zu zweifeln.
Woran denn?
Ob Sie nicht im Gelände herumspazieren, anstatt hierher zu kommen, um zu lesen oder mit mir zu plaudern. Gewöhnlich kommen Sie früher.
Ist das ein Vorwurf?
Nur eine Befürchtung.
Aber Ihre Befürchtung hat mit der Tageszeit zu tun.
Mit der Tageszeit?
Sie haben mir selber gesagt, Sie mögen die ersten Stunden des Nachmittags nicht. Sie bereiten Ihnen ein Gefühl der Beklemmung, wie mir.
Da protestiere ich, Mademoiselle. Meine gewöhnliche Beklemmung ist eine unklare Angst, die sich auf alles erstreckt. Sie ist das Tedium vitae, die Lebensangst der Römer. Es ist eine edle Angst, eine philosophische Angst, eine kosmische Angst. Während ich vorhin nur Furcht hatte, sie würden nicht kommen.
Furcht?
In ihrer Gegenwart verflüchtigt sich mein Tedium vitae, wie durch Zauber.
Kurzum, Sie hatten Kopfschmerzen und haben auf mich gewartet wie auf eine Aspirintablette.
Jetzt sind Sie bitter, Mademoiselle. Was man von Aspirin nicht sagen kann. Sie sehen heute traurig aus. Wo klappt's denn nicht?
Das geht wieder vorbei. Eine Krise ist meines persönlichen Tedium vitae. Sie wissen ja, es ist auch meine Stunde dafür. Und auch Sie, Monsieur, Sie sind mein Aspirin.
Zwei Tabletten Aspirin, die sich seit mehreren Tagen kennen, sind sicher weniger zeremoniell.
Zeremoniell?
Mademoiselle, Monsieur. Philipp klingt hübscher als Monsieur. Und Veronique klingt sehr viel hübscher als Mademoiselle, nicht?
Vielleicht.
Dann sagen Sie Philipp zu mir, Veronique. Und ich werde auch nicht mehr Mademoiselle zu Ihnen sagen. Abgemacht?
Abgemacht. Umso mehr als...
Umso mehr als?
Als Sie nicht Mademoiselle hätten sagen sollen, sondern Madame.
Ach. Sie tragen keinen Ehering und da hatte ich gedacht... Entschuldigen Sie.
Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte es gleich richtig stellen sollen.
Nun ja, da Sie verheiratet sind, nehme ich an, dass Sie...
Ich war verheiratet.
Sie sind es nicht mehr?
Nein.
Sehr gut. Ich bekam es schon mit der Angst. Wirklich, das ist komisch.
Ich sehe nicht, was daran so komisch sein soll.
Ich war nämlich auch verheiratet.
Nein.
Und auch ich bin es nicht mehr. Sehen Sie Ihren Ex-Mann noch manchmal?
Nein, überhaupt nicht.
Ich fragte Sie das, weil, ach wissen Sie, irgendwer hat mal gesagt, nichts trennt Ehepartner mehr, als dass sie verheiratet sind. Es kommt vor, dass ein Paar wieder zusammenfindet, indem es auseinandergeht.
Das ist bei uns nicht der Fall. Ich habe mich schlecht ausgedrückt, Philipp. Ich bin nicht geschieden, ich bin...
Veronique, Sie wollen mir doch nicht sagen, dass Sie...
Doch, Philipp, ich bin Witwe.
Na sowas. Na, das ist außergewöhnlich.
Ach, ich bin nicht die Einzige.
Ich auch nicht, Veronique. Ich bin auch nicht geschieden. Auch ich bin...
Philipp, Sie wollen mir doch nicht sagen, dass Sie...
Doch, Veronique. Ich bin auch Witwe.
Was für ein Zufall.
Verwitwet.
Alle beide.
Da freue ich mich aber für Sie.
Hallo? Am Apparat. Ja, Mademoiselle, hier die Kriminalpolizei in Paris. Hallo, ja, Mademoiselle, hier ist das Büro von Kommissar Thomas. Ach, dieses Telefon. Hallo, ja, Mademoiselle, ich bin Kommissar Thomas. Ein Gespräch aus Morbihan, na gut, geben Sie es mir her. Hallo, ja, Mademoiselle, ich bleibe am Apparat. Hallo? Ach, dieses Telefon. Hallo, Sie sind es. Warum schreien Sie so laut? Ach, komisch. Ich verstehe Sie sehr gut. Also, was gibt's Neues? Das läuft immer besser? Gemeinsamer Geschmack, gegenseitige Anziehung? Das ist ja vorzüglich. Und wie weit sind Sie mit den Vertraulichkeiten? Bei der Witwenschaft? Nein, wirklich, das klappt. War es nicht so schwierig? Ich wusste, solche Szenen können nur Sie spielen. Und der Zufall... Schien der nicht zu dick aufgetragen? Auch das ist gut durchgegangen. Vorzüglich, vorzüglich. Kurzum, alles läuft wie am Schnürchen. Aber denken Sie daran, ja? Wie am Schnürchen, aber mit aller Vorsicht. Überstürzen Sie nichts und glauben Sie nicht, dass Sie schon gewonnen haben. Das dicke Ende kommt erst noch. Sie haben immerhin noch eine große Kluft zu überspringen. Ja, zugegeben, zugegeben. Es ist bisher gut gegangen. Kein Grund, dass es Ihnen nicht bis zum Ende gelingen sollte. Halten Sie mich weiter auf dem Laufenden. Viel Glück!
Guten Tag, Veronique.
Guten Tag, Philipp.
Sie lesen nicht?
Nein.
Sind Sie mit der Erziehung des Herzens fertig?
Ja.
Borgen Sie es mir doch einmal.
Wann Sie wollen. Haben Sie es noch nicht gelesen?
Oh, das ist lange her. Ich entsinne mich kaum noch. Vielleicht finde ich darin, was ich suche.
Und was suchen Sie?
Seit 2 Tagen suche ich die beste Art, Ihnen zu sagen, dass ich Sie liebe.
Philipp?
Und nichts zu machen. Ich finde es nicht heraus. Muss man romantisch sein? Veronique, ich liebe Sie. Dramatisch? Veronique, halten Sie sich fest. Ich liebe Sie. Ungezwungen? Veronique, Sie werden lachen. Ich liebe Sie. Zerstreut? Zu dumm, Veronique. Ich habe neulich vergessen, Ihnen zu sagen, dass ich Sie liebe. Erinnern Sie mich doch heute daran. Oder sollte man am Ende lächerlich sein, wie ich es im Augenblick bin?
Ich finde Sie nicht lächerlich.
Das ist schon sehr viel.
Umso weniger lächerlich als...
Als was? Sagen Sie es.
Als ich glaube, dass auch ich...
Sie auch? Oh, Veronique.
Oh, was bin ich froh. Was bin ich froh.
Nicht so laut, Schätzchen, sonst hören Sie uns noch.
Diese Idylle unter unserem Dach, diese aufblühende Liebe, das ist so rührend.
Leiser doch, leiser.
Sie erinnern mich an uns beide, Robert.
Mich auch.
Sie lassen unsere Vergangenheit wieder aufleben. Ich bin so gerührt. Sie sind so goldig.
Das gibt es heutzutage so selten, so romantische junge Leute wie die beiden.
Ja, sicher. Heutzutage machen sie ihre Liebeserklärung so aus dem Handgelenk.
Psst, hör mal.
Sie sagen, Sie lieben mich, Philipp. Sind Sie so sicher?
Aber, ja.
Ich nicht.
Veronique.
Oh, ich glaube nicht, dass Sie mich absichtlich belügen. Ich glaube, Sie belügen sich selbst.
Das verstehe ich nicht.
Haben Sie Ihre Frau geliebt?
Ich habe sie sehr geliebt, ja.
Und wenn Ihre Liebe zu mir nur ein Ersatz wäre für Ihre Liebe zu ihr?
Aber nein doch.
Die Abwesenden sind auch manchmal im Vorteil. Vor allem die endgültig Abwesenden. Man ist oft verführt, sie verklärt zu sehen. Ein Toter, das ist etwas Gediegenes. Je mehr Zeit vergeht, umso schöner wird die Erinnerung. Ein Lebender, das ist etwas Zerbrechliches. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr nutzt das tägliche Leben ihn ab. Und je mehr Zeit vergeht, desto weniger ist der Lebende fähig, gegen die Erinnerung an den Toten anzuknüpfen. Verstehen Sie, Philipp?
Ich fürchte, ja. Haben Sie Ihren Mann geliebt?
Ich habe ihn sehr geliebt.
Und Sie versuchen, mir zu verstehen zu geben, dass ich dem Abwesenden gegenüber nicht lange standhalten könnte.
Ich versuche nur zu...
Dass Ihre Liebe zu mir gegenüber der Erinnerung an ihn verblassen müsste. Ist es das?
Ich wollte damit nicht sagen, dass...
Ja, das ist es. Und Sie haben es mit sehr viel Takt gesagt. Aber es war sehr klar. Sie haben recht, Veronique. Ich weiß nicht, ob ich gegen eine Erinnerung ankämpfen könnte.
Hast du das gehört?
Was werden Sie sich bloß noch ausdenken?
Was die Menschen so treiben? Sie sind füreinander geschaffen. Sie lieben sich. Sie haben es sich gesagt. Sie sind jung und man muss ihnen helfen.
Eben, sie sind jung. Sie treiben Haarspalterei. Das passt zu ihrem Alter. Später fehlt es einem dazu an Material.
Aber man kann sie doch ihr Leben nicht mit Blödsinn verpfuschen lassen.
Du kannst sie nicht hindern, sich ihr Leben zu komplizieren. Auch nicht, sich Probleme zu schaffen. Je mehr Zeit vergeht, desto weniger ist der Lebende fähig, gegen die Erinnerung an den Toten anzukämpfen. Was muss man nicht alles mit anhören?
Man fragt sich, wo sie das alles herhaben.
Aus ihren Büchern. Sie stecken immer mit der Nase in einem Buch. Sie sind verseucht von Literatur, vergiftet.
Nun, dann muss man sie eben entgiften. Die Rolle der Älteren ist es, die Jugend zu leiten.
Das ist leicht gesagt. Wie leiten?
Indem man ihnen die Augen öffnet, indem man mit ihnen spricht, indem man ihnen begreiflich macht, dass sie sich das Leben sinnlos komplizieren.
Das ist aber heikel. Es wird so aussehen, als wollten wir uns in etwas einmischen, was uns nichts angeht. Außerdem werden sie merken, dass wir sie belauscht haben.
Natürlich kommt es nicht in Frage, dass wir mit der Tür ins Haus fallen. Aber während des Abendessens zum Beispiel kann man die Unterhaltung lenken, Andeutungen machen.
Ich und Andeutungen, weißt du.
Überlass das nur mir. Ich will sie aussöhnen und ich werde sie aussöhnen. Ich werde sie glücklich machen, die beiden. Sie verdienen es.
Hallo? Hallo? Ja, Mademoiselle, hier ist die Kriminalpolizei Paris, Büro des Kommissar Thomas. Ich bin Kommissar Thomas. Die Verbindung aus Morbihan ist für mich. Geben Sie sie mir. Ich bleibe am Apparat. Hallo? Sind Sie es? Ja, guten Tag. Also, geht die Annäherung vorwärts? Im Stadium der Liebeserklärung. Bravo. Und Sie glauben, das hat hingehauen? Der Fisch hat angebissen? Und er sitzt fest am Haken. Bravo. Vorzüglich. Fahren Sie fort. Lassen Sie nicht entwischen. Ich brauche den ganzen Fisch, unversehrt, auf dem Trockenen. Noch ein bisschen Mühe und die Sache ist gelaufen. Wie? Was ich Sie machen lasse, ist ziemlich gemein. Na, Sie haben aber Zeit gebraucht, um das zu merken. Klar, das ist nicht gerade fein, Gefühle zu missbrauchen. Aber Sie haben ja auch nicht den Beruf eines Chorknaben. Und man geht nicht auf Fischfang, ohne sich die Hände zu beschmutzen. Sie sollten doch wissen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich Ihnen eine solche Mission anvertraue. Sie haben noch nie Fischematenten gemacht, also fangen Sie jetzt nicht so an. Was? Dieses Mal empfinden Sie Sympathie, Mitleid? Holen Sie nicht zu weit aus mit der Angel. Vergessen Sie nicht, mit welcher Sorte Fisch Sie es zu tun haben. Die Untersuchung hat nichts ergeben und Vertrauen einflößen ist die einzige Chance, die uns bleibt. Also machen Sie weiter Ihre Arbeit und halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich will Einzelheiten, alle Einzelheiten. Und Ihre Gewissensbisse, die können Sie sich... Hä? Aufgehängt.
Guten Tag, Philipp. Gut geschlafen?
Nein. Und Sie?
Auch nicht.
Nicht genug gelesen?
Zu viel nachgedacht.
Über uns?
Über uns und über gewisse Anspielungen von Madame und Monsieur gestern Abend beim Essen. Haben Sie es nicht bemerkt?
Keine Spur.
Sehr bedauerlich.
So?
Irgendwann hat sie gesagt, die Toten dürften das Leben nicht stören.
Hat sie das gesagt?
Ja, und dabei eine Mücke getötet. Und ein andermal hat er gesagt, man lebt nicht mit den Toten, man stirbt mit ihnen oder man vergisst sie.
Wie sonderbar.
Der Tod darf das Leben nicht stören. Man lebt nicht mit den Toten. Es ist wahr, Philipp. Wir haben uns gestern geirrt. Man kann gegen die Erinnerung ankämpfen. Man muss ankämpfen.
Das sagen Sie jetzt so. Aber später, nach und nach, wird sich die Liebe, die Sie für Ihren Mann empfunden haben, zwischen uns stellen.
Die Liebe? Wer hat etwas von Liebe gesagt?
Aber ich dachte, Sie hätten ihn leidenschaftlich geliebt.
Ich hatte ihn geliebt. Ja, zu Anfang. Aber zum Schluss...
Zum Schluss?
Habe ich ihn gehasst. Habe ich ihn nicht mehr ertragen können. Sie werden mich für ein Ungeheuer halten.
Oh, durchaus nicht. Glauben Sie mir. Umso mehr, als ich selbst meine Frau...
Aber ich glaubte, Sie hätten sie angebetet.
Es geht mir wie Ihnen. Ich hatte sie angebetet. Zu Anfang. Aber zum Schluss.
Zum Schluss?
Habe ich sie verwünscht. Habe ich sie nicht mehr ausstehen können.
Unglaublich. Was für ein Zufall.
Das ist fantastisch.
Ach, was bin ich froh. Was bin ich froh. Du siehst, wir haben gut daran getan, uns einzuschalten. Ohne unsere Andeutung hätten sie sich das niemals eingestanden.
Ist es wirklich wahr, Philipp?
Was denn?
Sie haben sie wirklich gehasst?
Abgrundtief.
Sie sagen das nicht nur, um mir zu gefallen.
Ganz und gar nicht. Schon bei Ihrem Anblick bekam ich eine Allergie.
Zu Ihren Lebzeiten vielleicht. Aber danach, der Tod glorifiziert.
Der Ihre nicht. Aber warum sagen Sie das? Hören Sie, Veronique, hassten Sie Ihren Mann wirklich?
Bodenlos. Schon wenn ich ihn berührte, bekam ich eine Gänsehaut.
Zu seinen Lebzeiten vielleicht. Aber danach?
Danach umso mehr.
Vielleicht beurteilen Sie mich nach sich selbst. Sie haben vielleicht aufgehört, ihn zu hassen, seitdem er tot ist.
Aber nein doch.
Ich möchte Ihnen so gern glauben, aber...
Ich auch. Ich möchte Ihnen auch gerne glauben.
Ich schwöre Ihnen, dass ich Sie nicht ausstehen konnte. Und der Beweis?
Der Beweis?
Oh, ich traue mich nicht. Sie werden mich für eine Bestie halten.
Trauen Sie sich. Glauben Sie mir. Ich kann alles verstehen. Alles.
Nun ja. Der Beweis ist, dass ich... Oh nein, das ist zu grauenvoll. Ich kann nicht.
Aber doch, Sie können. Los, reden Sie.
Der Beweis ist, dass ich Sie umgebracht habe.
Was?
Ja, Veronique. Ich habe meine Frau getötet.
Oh, Philipp.
Na sowas? Hast du gehört, was ich gehört habe?
Wart ab. Na sowas? Das ist...
Ja, mir fällt das Wort nicht ein, aber das ist es.
Philipp, so etwas haben Sie getan.
Ja. Sie können ja nicht verstehen, wie sehr ich...
Doch, Philipp, ich kann es verstehen.
Das sagen Sie so, aber...
Aber doch, ich kann es verstehen, weil...
Weil?
Ich traue mich nicht.
Trauen Sie sich, Veronique, bitte, trauen Sie sich.
Ich auch.
Sie auch? Was?
Auch ich habe meinen Mann getötet.
Sie? Nein.
Oh, nicht mutwillig, glauben Sie mir. Aber er war nicht mehr zu ertragen.
Das ist umwerfend.
Erschreckend.
Erstaunlich.
Betäubend.
Verblüffend.
Bestürzend.
Das ist... Mir fällt das Wort nicht ein, aber...
Psst, ruhig mal.
Er war von einer Eifersucht.
Wie meine Frau.
Schreckliche Szenen. Wegen nichts und wieder nichts.
Wie meine Frau.
Wo gehst du hin? Wo kommst du her? Mit wem warst du zusammen?
Als ob ich sie hörte.
Er schrie ohne Unterlass.
Sie brüllte die ganze Zeit.
Er schlug mich.
Sie ohrfeigte mich.
Ich habe alles versucht. Geduld, Sanftmut, Zärtlichkeit.
Ich auch.
Zum Schluss konnte ich nicht mehr. Also was sollte ich tun?
Natürlich. Man kann auf die Dauer nicht alles ertragen.
Zwangsläufig wird man es leid.
Man bricht zusammen.
Und schließlich tut man etwas Unbeherrschtes.
Das ist fatal. Was haben Sie Unbeherrschtes getan?
Ich habe seinen elektrischen Rasierapparat angestellt und ihm gereicht, während er im Bad saß. Er hat ihn mit der ganzen Hand umfasst.
Und das ist gut gegangen?
Sehr gut. 220 Volt im Wasser abzukriegen, beruhigt einen auf der Stelle. Das heißt, es war auch ein erstklassiger Rasierapparat. Ich hatte ihn ihm zum Geburtstag geschenkt. Und Sie?
Ich auch.
Sie haben auch den elektrischen Rasierapparat?
Aber nein, ich hatte den Wagen auch zu einem Gedenktag gekauft, zu unserem 5. Hochzeitstag.
Man kann gegen einen Wagen sagen, was man will, er ist sehr praktisch.
Vor allem in diesem Fall. Man feilt ein kleines bisschen an der Lenkung, man lockert ein oder zwei Bolzen und...
Das Einfachste ist immer das Beste. Und sind Sie nicht belästigt worden?
Oh, wissen Sie, ein Unfall auf der Landstraße. Nur ein Protokoll der Polizei. Und bei Ihnen? Hat man Ihnen Uneinnehmlichkeiten gemacht?
Oh, in seinem Bad einen elektrischen Schlag zu bekommen, ist ganz üblich, wenn ich so sagen darf.
Aber es hat doch wohl eine kleine Untersuchung gegeben.
Ich habe den Besuch eines Polizisten gehabt und ich hatte ein wenig Angst, sicher. Er hat mir diskrete Fragen gestellt. Ich habe ihm so diskret wie möglich geantwortet. Und basta. Selbst wenn er Verdacht geschöpft hätte... Hätte er mir nichts nachweisen können, der Arme. Zum Glück.
Zum Glück.
Außerdem habe ich derart geweint, dass er ganz ergriffen war.
Sie haben geweint?
Vor Erleichterung.
Ich auch. An den Gedanken, dass ich meine Frau nie wiedersehen würde, habe ich gar nicht gewagt zu glauben. Danach?
Danach?
Die Beerdigung Ihres Herrn Gemahl. Ist das auch nicht zu peinlich gewesen?
Ich war so froh, dass ich mein Bestes getan habe. Eine großartig gelungene Beerdigung. Natürlich, wenn er sie hätte sehen können, hätte er bei seinem Charakter wieder etwas einzuwenden gehabt, aber...
Die Natur hat es gut eingerichtet. Sie lässt es nicht zu, dass wir unserer eigenen Beerdigung beiwohnen können. Es wäre doch zu niederdrückend. Und die Polizei ist nicht mehr aufgetaucht?
Zum Glück nicht. Ich finde, wenn man jemanden beseitigt hat, vor allem einen Nahestehenden, dann hat man schon genug Sorgen. Da braucht nicht auch noch die Polizei zu kommen, um einen nervös zu machen.
Ganz richtig.
Das müsste gesetzlich verboten sein.
Eines Tages wird unsere Gesellschaft schon begreifen, dass jede Verfolgung, jedes Verhör, jede Verhaftung eines Verbrechers eine psychische Aggression gegen ihn bedeutet. Von dem infamen Eingriff in seine persönliche Freiheit ganz zu schweigen.
Vor allem, wenn er leicht erregbar ist. Ich habe nach dem Besuch des Polizisten 3 Tage gebraucht, um wieder zu mir zu kommen.
Genau wie ich nach dem Besuch der Polizei.
Man kann sich so oft einreden, wie man will, dass es keine Beweise gibt. Man findet doch keine Ruhe.
Man fährt jedes Mal zusammen, wenn das Telefon läutet.
Fehlt nicht viel und sie verderben einem noch das Vergnügen, dass man sich endlich Frieden im Haus geschaffen hat.
Einen Frieden, den man ja wohl nicht gestohlen hat. Man hat sich Mühe genug gegeben.
Darum bin ich gekommen, ihn hier zu suchen.
Ganz wie ich.
In der Ruhe der Natur.
An diesem stillen Ort.
In unserem eigenen Haus.
Unter unserem eigenen Dach.
In unserem eigenen Garten.
Wenn ich es nicht mit eigenen Ohren hören würde.
Hör zu.
Das ist doch einfach toll.
Was denn?
Na, dieser wunderbare Zufall, der dafür gesorgt hat, dass wir uns gerade hier treffen. Sie und ich. Glauben Sie nicht?
Es handelt sich nicht um einen Zufall, Philipp.
Ach.
Es ist einfacher als das.
So?
Die Wahrheit ist selten voller Wunder. Dass wir beide einen einsamen Zufluchtsort gesucht haben und dass wir beide auf eine Anzeige gestoßen sind, die so gut unserer Vorstellung entsprach, was ist daran ein Wunder?
Sie hätten ein wenig früher Witwe werden können und ich ein wenig später Witwer. Wir hätten zu verschiedenen Zeiten herkommen können. Wir hätten auf verschiedene Anzeigen stoßen können. Nein, Veronique, ich bleibe dabei. Ich halte unsere Begegnung für ein Wunder. Sehen Sie denn nicht, was klar auf der Hand liegt?
Was liegt klar auf der Hand?
Dass wir füreinander geschaffen sind. Dass wir füreinander bestimmt waren von Ewigkeit an. Wir haben jeder eine unglückliche Ehe erlebt. Wir haben jeder die gleiche Idee gehabt, um das zu beheben. Es ist uns beiden gelungen. Wir hatten die gleichen Ängste, die gleichen Hoffnungen, die gleiche Erleichterung. Finden Sie nicht, dass uns das unumgänglich zusammenführt?
Ach, Philipp.
Wieso ach?
Im Gegenteil.
Im Gegenteil?
Das trennt uns unumgänglich.
Trennt uns? Aber Veronique, ich liebe dich.
Ich liebe dich auch, Philipp.
Ich will dich heiraten.
Das möchte ich auch gern.
Dann sehe ich aber wirklich nicht,
was... Es ist unmöglich. Das ginge nicht gut.
Warum denn nicht?
Weil wir wissen, was wir getan haben. Weil wir wissen, wozu wir fähig sind.
Du hältst mich doch nicht für fähig, es noch einmal zu tun, Cherie. Aber doch nicht bei dir. Und ich halte dich nicht für fähig, es bei mir noch einmal zu tun.
Nein, wir halten uns nicht für fähig dazu. Heute. Aber später?
Nicht heute, nicht später.
Schließen wir nicht die Augen vor den Tatsachen, Philipp. In den besten Ehen gibt es Reibereien. Bei uns wird es keine Reibereien geben. Sie werden sofort ausarten. Bei dem kleinsten Krach werden wir uns die Vergangenheit an den Kopf werfen.
Aber nein.
Aber ja.
Nehmen wir an, es passiert wirklich. Dann vertragen wir uns wieder, das ist alles.
Selbst unsere Versöhnungen werden giftig sein.
Du glaubst, es wird noch so weit kommen, dass wir uns zum Schluss hassen?
Schlimmer als das.
Noch schlimmer?
Es wird so weit kommen, dass wir uns voreinander fürchten. Ich würde mich nicht mehr getrauen, den Wagen zu nehmen, ohne ihn vorher von oben bis unten in der Werkstatt durchsehen zu lassen.
Ich würde mich nicht mehr trauen, ein Bad zu nehmen, ohne meinen elektrischen Rasierapparat vorher wegzuschließen? Glaubst du wirklich, dass es dahin kommen würde?
Leider.
Es wäre entsetzlich.
Es wäre menschlich.
Vielleicht hast du recht, Veronique.
Ich habe recht, Philipp.
Vielleicht ist unsere Liebe wirklich unmöglich. Vielleicht sollten wir uns besser trennen.
Ich glaube es. Es zerreißt mir das Herz, aber ich glaube es.
Das ist unsinnig.
Das ist zu stark.
Man glaubt zu träumen.
Was man alles hören muss.
Bei allem, was wir wissen, können wir nicht hier stehen bleiben, ohne etwas zu tun.
Was sollen wir denn aber tun?
Wir müssen einschreiten.
Glaubst du?
Es muss sein, Robert. Es ist ein Skandal. Wir können das nicht dulden.
Was machen wir also?
Wir gehen hin.
Also los, hin.
Thank you.
erlauben Sie uns, dass wir uns einschalten.
Mein Gott.
Sie waren da?
Wir waren da.
Und Sie haben gehört?
Alles. Von Anfang an.
Mein Gott.
Es war ein bisschen indiskret, aber wenn man in einem verlorenen Winkel wie hier an Fremde vermietet, ist eine gewisse Vorsicht geboten.
Und erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, dass Sie uns sehr enttäuschen.
Sie, die wir Sie für gediegene, vernünftige Leute gehalten
und
haben.
Und da müssen wir so etwas hören. Es ist ein Skandal.
Ja, ich weiß wohl, auf den ersten Blick können Ihnen unsere Taten so vorkommen, aber wenn Sie meine Frau gekannt hätten.
Wenn Sie meinen Mann gekannt hätten.
Das ist keine Entschuldigung.
Vor allem Sie, Mademoiselle. Sie hätte ich einer solchen Dummheit nie für fähig gehalten.
Aber ich bitte Sie, Monsieur Chambarin, versuchen Sie mich zu verstehen.
Eine abscheuliche Dummheit. Was ist das für ein Unsinn, den Sie da gerade vorgebracht haben? Dass Sie Ihren Herrn Gemahl beseitigt haben und dass Monsieur Cerisier seine Frau Gemahlin beseitigt hat, das würde Sie trennen? Das würde Ihre Liebe, Ihre Ehe vergiften und Sie würden dahin kommen, sich zu hassen, sich zu fürchten? Und ich weiß nicht, was noch.
Monsieur Chambarin, man muss das durchgemacht haben.
Na eben. Sehen Sie mich an. Sehen Sie meine Frau an.
Sehen Sie uns an.
Wie?
Was?
Meine arme Kleine. Ihr Mann konnte nicht schlimmer sein als meiner.
Ihre Frau auch nicht schlimmer als meine, mein lieber Freund.
Na und?
Na und? Ich habe es natürlich gemacht, wie Sie.
Nein.
Und ich wie Sie, meine Liebe.
Nein.
Sie haben es gemacht wie ich? Mit einem Wagen?
Oh nein, von Technik halte ich nichts. Aber meine Frau war verrückt auf Schnecken. Sie ist an verdorbenen Schnecken gestorben.
Ich wusste nicht, dass Schnecken so gefährlich sein können.
Im Prinzip sind sie es nicht. Außer man gibt ihnen, bevor man sie serviert, ein wenig Blätterschwamm zu knabbern, der seinerseits ein giftiger Pilz ist. Die Schnecke verträgt den Blätterschwammpilz sehr gut, aber nicht der, der die Schnecken isst, in denen das Gift seine ganze Bösartigkeit beibehalten hat. Und wie wollen Sie jemandem, der sich mit Schnecken vollgestopft hat, verdächtigen, er hätte sich mit Pilzen vergiftet?
Darauf wäre ich nie gekommen.
Natürlich, Sie in der Stadt. Sie denken nur an die Technik, an Autos, an Elektrizität. Unser Eins ist der Natur und ihren Tierchen näher.
Und sie sind so hilfreich, die Tierchen.
Haben Sie, Madame, denn auch Ihren Herrn Gemahl mit Schnecken?
Oh nein, mein Herr Gemahl mochte keine Schnecken. Dafür liebte er es, im Sommer nach dem Mittagessen im Garten sein Schläfchen in der Sonne zu halten. Nie im Leben hätte er einen Finger gekrümmt, um mir beim Geschirrspülen zu helfen. Nein, nach seinem letzten Löffel Kompott legte er sich direkt in seinen Liegestuhl und schlief schnarchend ein, mit aufgesperrtem Mund. Das war weder schön anzusehen noch anzuhören. Er war etwas asthmatisch, zugegeben. Aber das ist eine Erklärung, keine Entschuldigung. Im Sommer gibt es hier, wie Sie haben feststellen können, viele Wespen. Eines Tages, als er mit weit geöffnetem Mund, wer weiß wie, schnarchte, hat er schließlich eine verschluckt. Und für einen Asthmatiker ist ein Wespenstich in der Kehle sehr schlecht. Er erstickt in kurzer Zeit daran. Das hat er dann auch getan. Und da ich in diesem Augenblick in der Küche war und Geschirr gespült habe, konnte ich nicht gleich bemerken, was passiert war. Als ich es dann bemerkt habe, war es zu spät. Verstehen Sie?
Ich verstehe. Eine ausgezeichnete Idee. Aber man musste den Mut haben, eine lebende Wespe zu fangen.
Das Schwierigste ist gewesen, ihr die Flügel mit genügend Kompott zu belasten, damit sie bis tief in die Kehle fiel. Aber abgesehen davon war es ein Kinderspiel.
Und Sie sehen, nichts Kompliziertes, keine Technik, nichts Künstliches. Nur natürliche Produkte, Pilze, Schnecken, eine Wespe.
Die Kraft der Natur.
Und die Polizei hat keinen Verdacht gehabt?
Ein bisschen. Sie wusste, dass wir uns mit unseren beiderseitigen Partnern nicht gut verstanden. Aber sie konnte natürlich nichts beweisen.
Und nach einer angemessenen Frist habe ich mich wieder verheiraten können mit Monsieur Chambarin.
Und wir lieben uns wie am ersten Tag. Keinerlei Reibung, kein Krach, keine Trübung.
Nie werfen wir uns die Vergangenheit an den Kopf.
Wir würden nicht einmal auf den Gedanken kommen.
Wir haben das alles restlos vergessen.
Und ich versichere Ihnen, dass ich jeden Tag im Garten mein Mittagsschläfchen halte, ohne irgendwelche Bedenken.
Und ich schwöre Ihnen, dass es mich nicht daran hindert, Schnecken zu essen, so oft ich Appetit auf sie habe.
Also, sehen Sie. Schlussfolgerung. Sie sind füreinander geschaffen, Sie lieben sich, also quälen Sie sich nicht mit eingebildeten Ängsten.
Mit Kindereien.
Machen Sie es wie wir, heiraten Sie. Und Sie werden glücklich sein wie wir.
Nein, Monsieur Chambaron.
Das wäre nicht empfehlenswert.
Wo Sie sich doch lieben...
Eben nicht. Wir lieben uns nicht.
Wir vermengen nicht gern Gefühl und Arbeit miteinander.
Arbeit?
Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Inspektor Hublot, und das ist Mademoiselle Lebrun vom weiblichen Hilfskorps der Kriminalpolizei.
Oh nein!
Oh doch. Wir sind hierher abkommandiert worden,
Sie haben selbst gesagt, die Polizei hatte Verdacht wegen des Todes ihrer gegenseitigen Ehehälften, aber keine Beweise.
Darum hat uns Kommissar Thomas hergeschickt, um zu versuchen, Ihre Geständnisse herauszulocken. Sie werden zugeben, dass es uns gelungen ist.
Und Sie sind stolz auf Sie?
Naja, nicht so sehr, aber...
Wir müssen Sie trotzdem bitten, uns zu folgen. Thank you.